Ich lese die Textlesung aus Hesekiel 47, 1 bis 12. Hesekiel 47, 1 bis 12, wenn ihr mitlesen mögt. Es geht lang. Und er führte mich wieder zu der Tür des Tempels. Und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels gegen Morgen. Denn die vordere Seite des Tempels war gegen Morgen. Und des Tempels Wasser lief an der rechten Seite des Tempels neben dem Altar hin gegen Mittag. Und er führte mich hinaus zum Tor gegen Mitternacht und brachte mich auswendig herum zum äußeren Tor gegen Morgen. Und siehe, das Wasser sprang heraus von der rechten Seite. Und der Mann ging heraus gegen Morgen und hatte die Messschnur in der Hand. Und er maß 1000 Ellen und führte mich durchs Wasser, das mir an die Knöchel ging. Und maß abermals 1000 Ellen und führte mich durchs Wasser, dass mir's an die Knie ging. Und maß noch 1000 Ellen und ließ mich durchgehen, dass es mir an die Lenden ging. Da maß er noch 1000 Ellen und es war so tief, dass ich nicht mehr Grund hatte, denn das Wasser war zu hoch, dass man darüber schwimmen musste und keinen Grund hatte. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, das hast du ja gesehen. Und er führte mich wieder zurück am Ufer des Bachs. Und siehe, da standen sehr viele Bäume am Ufer auf beiden Seiten. Und er sprach zu mir, dies Wasser, das da gegen Morgen herausfließt, wird durchs Bachfeld fließen ins Meer, Blachfeld schließen ins Meer, Entschuldigung. Da sollen dasselbe Wasser gesund werden. Ja, alles, was darin lebt und webt, dahin diese Ströme kommen, das soll leben, und es soll sehr viel Fische haben, und soll alles gesund werden und leben, wo dieser Strom hinkommt. Und es werden die Fischer an demselben stehen, wo Engedi bis zu Engenglaim wird man die Fischgarne aufspannen. Denn es werden daselbst sehr viele Fische von allerlei Art sein, gleich wie im großen Meer. Aber die Teiche und Lachen daneben werden nicht gesund werden, sondern gesalzen bleiben. Und an demselben Strom, am Ufer auf beiden Seiten, werden allerlei fruchtbare Bäume wachsen und ihre Blätter werden nicht verwelken, noch ihre Früchte ausgehen. Und sie werden alle Monate neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Frucht wird zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei. Unterwegs im lebendigen Strom, das ist der Titel der Predigt.
Ich freue mich, vor einer gefüllten Gemeinde zu stehen. Und das, obwohl die ganze Jugend fehlt. Die sind alle zusammen im Pfingstlager und trotzdem sind so viele da. Ich freue mich darauf, mit euch jetzt auch das Wort zu teilen. Ich habe ein Bild mitgebracht, ein Bild, das mich persönlich sehr fasziniert. Und vielleicht kannst du, Gunther, mal dieses Bild hier vorne hin projizieren. Es ist ein bekanntes Bild. Es ist ein Bild, es ist eine optische Täuschung. Man hat das Gefühl, dass das Wasser eigentlich immer fließt. Aber eigentlich muss man sagen, mit diesem Wasserfall, das geht doch eigentlich gar nicht. Eine optische Täuschung, die in der Realität nicht sein kann. Aber wir werden heute sehen, dass Gott keine optische Täuschungen braucht und Gott Dinge tut, die uns in Staunen versetzen. Gerade auch mit dem Strom, mit dem Fluss, wie wir es jetzt auch in der Textlesung gehört haben. Es ist eine einfache Geschichte, einfach ein Kapitel im Hesekiel. Hesekiel, er bekommt diese Vision in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Und er sieht hier eigentlich in die Zukunft. Denn der Tempel ist zu diesem Zeitpunkt zerstört, kaputt, nicht mehr in Betrieb. Und er sieht in dieser Vision den Tempel wieder aufgebaut. Und wenn wir diese Geschichte hier, wie wir es gehört haben, vorhin anschauen, dann sehen wir, da gibt es viele Vergleiche im Alten wie im Neuen Testament. Ich denke an Psalm 1. Wie ist es mit demjenigen, der am Wasser, am Bach gegründet ist, seine Wurzeln hinstreckt zu diesem Lebensstrom? Der wird Früchte bringen, auch dann, wenn es schwierige Zeiten gibt. Das ist das, was im Psalm 1 steht. Aber was mich noch mehr fasziniert ist, dass auch Johannes in der Offenbarung offenbar genau die gleiche Vision auch noch einmal gesehen hat, zu sehen bekommen hat von Gott. In Offenbarung Kapitel 22, da steht nämlich im Vers 1 und 2, Offenbarung 22, Vers 1 und 2, ich glaube, du kannst das Bild wieder, dann kann man auch wieder ein bisschen Licht machen. Es heißt da, und er zeigte mir den reinen Strom des lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ging vom Thron Gottes und des Lammes aus. Das sind doch haargenau die gleichen Worte, wie sie auch Hesekiel im Kapitel 47 zum Ausdruck bringt. Und dann heißt es weiter, mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes stand der Baum des Lebens, der trug 12-mal Früchte, brachte jeden Monat seine Frucht und die Blätter des Baumes dienten zur Heilung der Völker. Wir merken, hier sind Verbindungen. Hier in Hesekiel, zur Zeit des Hesekiels, ist es ein Hinweis auf die Neuschöpfung, auf einen Neubeginn in Jerusalem. Aber in der Offenbarung ist es auch ein Hinweis auf das Reich Gottes, auf das neue Reich, auf den neuen Himmel, auf die neue Erde. Ja? Da, wo Leben stattfindet, Gott gibt dieses Leben. Hesekiel jetzt, in der Offenbarung, in der Zukunft, das ewige Leben. Das ist diese frohe Botschaft, die hier angekündigt wird. Und dann sehe ich auch noch Johannes Kapitel 4 noch nebenbei, Vers 13 und 14, wo Jesus mit dieser Frau am Brunnen spricht, mit dieser Samariterin, und er spricht mit ihr am Brunnen und verspricht ihr eben dieses, aus dieser Quelle des er spricht von dieser Quelle, aus dem dieses Wasser kommt, welches ins ewige Leben quillt. Ja? So steht es im Johannesevangelium. Lebendiges Wasser, Wasser, das Leben bringt. Und es ist natürlich auch interessant, jetzt das Ganze zu übertragen auf unser Leben. Was bedeutet das heute für uns? Was möchte Gott auch uns heute sagen mit dieser Botschaft aus Hesekiel Kapitel 47? Weil wir wissen, das hat sich nicht so erfüllt in diesem Raum. Natürlich, der Tempel wurde wieder aufgestellt, aber hat man schon je einen Strom aus dem Tempel fließen sehen? Nein. Und das Tote Meer ist immer noch tot. Ja? Also es war nach Osten ausgerichtet, das ist genauso quasi, das stimmt ja eigentlich alles. Ja? Also in diesem Sinne müssen wir auch annehmen, es geht ja auch um ein Bild. Gott möchte uns etwas zeigen. Er möchte uns auf etwas hinweisen. Und das möchten wir heute Morgen in der Predigt miteinander ein wenig näher anschauen, was hier zum Tragen kommt. Also woher kommt dieser Strom? Ich meine, für mich ganz wichtig, dass wir das schon am Anfang gehört haben, das fällt mir persönlich sehr stark auf, nämlich, er hat also in dieser Vision, es fängt schon früher an, und da ist ein Mann, und dann heißt es in Vers 1, und er führte mich. Er führte mich an die Tür des Tempels. Auch in Vers 2, und er führte mich hinaus. Also Hesekiel wird geführt. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Er geht nicht selber schauen, oh, was ist jetzt das? Er wird geführt. Das ist für uns einfach mal wichtig. Aber es kommt aus dem Tempel. Und wenn wir jetzt hier den Tempel anschauen, was ist der Tempel? Was ist der Tempel in Jerusalem? Das ist nicht einfach nur eine Anbetungsstelle gewesen, wo man geopfert hat jeden Tag. Nein, eigentlich im Grunde genommen ist der Tempel der Wohnort Gottes. Im Allerheiligsten. Es ist repräsentiert die Gegenwart Gottes. In Psalm 36, Vers 10, da steht, Psalm 36, Vers 10, da steht, denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Bei dir, Gott, ist die Quelle des Lebens. Du schenkst Leben. Und sonst gibt es kein Leben. Wahres Leben kommt nur von Gott. Jesus sagt über sich selber in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist das Leben und er möchte Leben schenken. Leben kommt quasi von Gott persönlich, in diesem Sinne vom Tempel, da wo er wohnt. Es ist aus seiner Gegenwart. Und 1. Johannes 5, Vers 12 oder Johannes 3, Vers 36, beide sagen das Gleiche. Wer den Sohn hat, der wird das Leben bekommen. Aha, das ist ein Unterschied, oder? Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Schon jetzt und heute. Ganz genau, ihr habt gut aufgepasst, super. Und nun sehen wir hier weiter, da kommt also offenbar da Wasser hervor. Wie aus einer Quelle kommt, über diese Schwelle kommt Wasser und dieses Wasser fließt in eine gewisse Richtung, Richtung Osten oder Richtung Morgen, oder? Ich habe immer Norden verstanden, habe ich gedacht, oh, ist jetzt das Norden, das ist Morgen. Also Richtung Morgen habe ich nachher verstanden, ah, das ist Osten, ja. Also er kommt Richtung Osten heraus, an der vorderen Seite des Tempels. Und dann heißt es da, und das Wasser lief an der rechten Seite des Tempels neben dem Altar nach Süden hin. Also woher kommt dieses Wasser? Es fließt am Altar vorbei. Was ist das für ein Altar? Es ist der Brandopferaltar, dort, wo die Menschen Opfer gebracht haben zur Vergebung ihrer Sünden. Und dieser Lebensstrom fließt daran vorbei. Kann das auch schon ein Hinweis sein, dass das wahre Opfer nicht durch die Opfer von Menschen geschieht, sondern durch Jesus Christus selbst? Jesus als das wahre Opfer? Gnade, die herrscht? Ja, und dann sehen wir quasi, wie dieser Strom, der hier beginnt, er wird größer und größer und fließt schlussendlich ins Tote Meer und belebt das Tote Meer. Da schwimmen plötzlich wieder Fische herum. Ja, und da können wir auch sehen, dass das, was durch die Sünde gestorben ist, wieder zum Leben erweckt werden kann. Das ist diese frohe Botschaft. Die frohe Botschaft des Lebens, die frohe Botschaft dessen, was Gott tun möchte. Er möchte, dass wir leben und nicht verloren gehen. Er möchte unsere Sünden vergeben und nicht, dass wir mit diesen Sünden weiter uns herum, dass wir diese Sünden weiter herumtragen müssen. Ja, und dann sehen wir, wie Hesekiel hier einfach geführt wird. Und es ist noch spannend. Er wird eigentlich um den ganzen Tempel herumgeführt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen wird. Also, er wird zuerst an einem Ort geführt, wo kein Wasser fließt, im Norden. Und das ist eben auch spannend. Warum im Norden? Gibt es andere Stellen in der Bibel, wo es um Norden geht? Ja, es gibt es. Es gibt genügend. Es gibt den König des Nordens. Es gibt auch die Beschreibung über den Widersacher, der sich auf den Thron im höchsten Norden setzen möchte. Im Norden ist eigentlich der Mensch, der sich selber zu Gott macht, der Mensch, der das Gefühl hat, ich brauche Gott nicht, ich lebe von selber. Ich lebe ja. Aber in dieser Vision möchte Gott eigentlich aufzeigen, dass wir nur durch ihn Leben bekommen und wirklich leben können. Und das wird hier ganz klar zum Ausdruck gebracht. Ja, und jetzt dieser Strom. Dieser Strom ist unheimlich spannend. Der ist noch viel spannender als jetzt diese optische Täuschung, die ich vorhin gezeigt habe. Warum? Weil dieser Strom immer größer und größer und größer wird. Normalerweise, wenn wir einen Strom vor Augen haben, jawohl, die Aare, ja, die ist da irgendwo da, wo entspringt es im Susten oben, ist das ein kleiner Bach, ja, oder wo? Am Grimsel, danke, irgendwo da hinten, oder? Ich bin nicht im Berner Oberland groß geworden, ich wollte einen anderen Fluss nehmen, ich wollte eigentlich den Rhein nehmen, aber das ist die andere Seite. Aber irgendwie die Aare hier unten ist ja schon recht groß, ja? Aber warum ist es so groß? Weil es überall Zuflüsse gibt. Überall gibt es Bäche, die hinzukommen und das lässt den Strom wachsen. Über Zuflüsse wird hier im Text nichts geschrieben. Er wird immer größer, je weiter man geht, je weiter Hesekiel in dieser Vision läuft, oder nicht? Ja, das Wasser vermehrt sich auf eigenartige Weise. Und in ein, ja, es bringt mich wirklich zum Staunen, wenn ich mir das ein bisschen vor Augen führe. Und jetzt kommt diese Begebenheit, wo Hesekiel in diesen Strom geführt wird. Er lässt sich auf dieses Erlebnis ein und steigt in diesen Strom. Und wir sehen, es ist knöcheltief. Stellt euch vor, ein heißer Tag wie heute und ihr seid in einem Fluss. Und beobachtet das einmal. Ja, da gibt es solche, die den großen Zehen hineinstrecken und dann, oh, das ist viel zu kalt. Oder? Und da gibt es andere, die steigen einfach hinein und knöcheltief, ah, ist das angenehm. Ja? Und mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Ja? Und dann geht man schon mal ein bisschen weiter. Aber es braucht doch je nachdem, ab wann braucht es in einem kalten Gewässer von einem Fluss Überwindung? Wo ist der Moment? Ha? Beim Bauch, oder? Bei den Lenden. Da braucht es einfach noch richtige Überwindung. Und gerade in einem Fluss, das ist nicht wie in einem See, in einem Fluss braucht es noch viel mehr Überwindung. Weshalb? Was geschieht nämlich, wenn ich weiter hineingehe? Das ist nämlich das, was hier beschrieben steht. Du hast keinen Boden mehr unter den Füßen. Und der Strom führt dich. Und davor haben viele Menschen Angst. Auch Christen zum Teil haben Angst, sich ganz auf das einzulassen, sich vom Strom, vom Lebensstrom, von Gott eben führen zu lassen. Man möchte im Grunde genommen die Kontrolle behalten. Und das ist so, solange ich mit beiden Füßen am Boden stehe, habe ich die Kontrolle. Kann ich jederzeit wieder hinausgehen. Aber wenn ich weiter hineingehe, ich habe gerade gestern ein Telefonat gehabt von einer Frau und die wollte etwas wissen wegen den Lebensrettungskursen, die ich ja auch gebe. Und dann habe ich ihr auch gesagt, ja, sie können auch den See und den Fluss machen. Und dann hat sie gesagt, ja, den See, das mache ich gerne, das interessiert mich, aber den Fluss, da habe ich Angst. Das mache ich nicht. Ja? Und das ist natürlich schon auch eine Sache, sich einfach auf das einzulassen. Einfach zu sagen, nein, Herr, dir möchte ich nachfolgen. Ich komme nachher nochmal darauf zurück. Für mich ist noch ein weiterer Aspekt interessant in dieser Geschichte, in dieser Begebenheit von diesem Strom. Nämlich, Es kommt hinab, es bringt Leben. Dort, wo dieser Lebensstrom ist, wird Leben verbreitet. Und das tote Meer wird wieder gesund. Und dann heißt es da, es werden sehr viele Fische geben, wird es geben. Und alles soll gesund werden, da wo dieser Strom hinkommt. Und die Fische werden wieder am Ufer stehen. Von Engedi bis El Eglayim wird man die Fischernetze auslegen, denn es werden dort sehr viele Fische von allerlei Art sein, genau wie im Mittelmeer, steht bei mir. Das ist ein interessanter Aspekt, wenn wir das hier genauer anschauen. Es ist die Rede von vielen Fischen. Wir wissen heute, ja nein, das Tote Meer ist immer noch tot und die, die doch schon dort waren, die können das bestätigen, da schwimmt kein Fisch herum. Aber dieses Eglayim ist wieder so ein interessanter Name. Und ihr könnt euch vielleicht an meine letzte Predigt erinnern, die ich hier gehalten habe, als ich euch erzählt habe über die Arche, über die Maße der Arche, 350 und 30. Ja? Und ich habe euch da aufgezeigt, es ist mit dem Zahlenwerten. Ja? Also auch wiederum, ich wiederhole es gerne wieder, die hebräischen Buchstaben haben auch einen Zahlenwert. Und wenn ich das bei diesem Wort Eglayim, wie diese Ortschaft heißt, wenn ich da den Zahlenwert nehme, jeden Buchstabe seine Zahl zuordne und dann diese Zahlen zusammenzähle, dann komme ich auf 153. 153. Natürlich ist das in Spielereien, aber ich denke sehr wohl, dass das nicht von ungefähr kommt, weil wir das Gleiche auch in Johannes Kapitel 21 entdecken. Johannes Kapitel 21, Jesus war schon wieder auferstanden und die Jünger, die sind wieder ihrem Beruf nachgegangen, haben sich ins Fischerboot gesetzt, sind fischen gegangen, haben nichts gefangen und dann sagt Jesus ihnen noch, steht Jesus dann plötzlich am Ufer und er sagt ihnen, werft eure Netze aus. Und sie werfen ihre Netze aus. Und dann heißt es in Vers 11, Simon Petrus stieg hinein, zog das Netz an Land, voll großer Fische, es waren 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Wollte vielleicht gerade Jesus oder hier in diese, der Johannes hier auf diese Vision von Hesekiel hinweisen? Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen ist, dass es darum ging, Jesus wollte seine Menschen, seine Jünger zu Menschenfischern machen. Nicht zu Fischer, die jetzt auch Fische ans Land sind, sondern zu Menschenfischern. Und das war der Anfang. Das wollte er hier zeigen. Und wenn es durch ihn gewirkt ist, dann bringt es eben Leben. Ja, wie soll das Ganze geschehen? Wie ist es auch für uns heute umzusetzen, was wir hier jetzt auch gehört haben? Wir haben also gesehen, Hesekiel, er wurde zum Tempel geführt. Er wurde in die Gegenwart Gottes geführt. Und ich glaube, das ist auch für uns ein wesentlicher Aspekt in unserem Glaubensleben, dass wir diese Gemeinschaft mit Gott pflegen, dass wir uns Zeit nehmen für sein Wort, dass wir Zeit nehmen, darüber nachzudenken, wenn wir die Bibel lesen, was kann ich im Wort Gottes von Jesus Christus erkennen, von Gott erkennen. Wie offenbart sich Gott auch in seinem Wort für mich? Das wäre für mich ein erster Schritt. Auch das Gebet, im Gebet Gemeinschaft mit Gott zu suchen, in die Stille zu gehen. Zeit mit ihm zu verbringen. Und das führt dann dazu, dass wir uns dann auch mehr und mehr von diesem Gott führen lassen. Versteht ihr? Wenn wir Gott immer besser kennenlernen, dann haben wir schlussendlich auch viel mehr Vertrauen loszulassen. Uns auch von Gott führen zu lassen. Mir hat letztens jemand erzählt, er hat ein neues Auto gekauft, einen Volvo natürlich, und er hat es ein bisschen erzählt davon, dieses Auto hat auch eine automatische Parkhilfe. Also im Grunde genommen kann man mit diesem Auto sich so neben hinstellen, man kann irgendeinen Knopf drücken und dann kann man das Steuer loslassen und dann wird das Auto selbstständig sich in die Parklücke hineinbegeben. Und da hat diese Person mir gesagt, aber das hätten sie noch nicht gewagt, das zu auszuprobieren. Ja, also das verstehe ich auch, wenn man es noch nicht weiß, funktioniert es wirklich oder nicht. Ja, aber bei uns ist das anders. Wenn wir uns mit Gott auseinandersetzen, dann werden wir diesen Gott erkennen und werden Erfahrungen mit ihm machen. Und je mehr wir Gott kennen, je mehr werden wir uns auch von ihm leiten lassen, führen lassen. Ja, und ich denke, das ist natürlich jetzt der springende Punkt. Ja. Er hat sich führen lassen. Und es ist immer wieder so die Frage auch, eben ich sage auch, wenn ich mich ganz hingebe, ja, das hat mit Hingabe zu tun. Ich habe mir schon oft die Frage gestellt und ich habe hier auch schon vor 2 Jahren eine Predigt gehalten über Hingabe, ja, sich Gott ganz hinzugeben. Wie funktioniert das? Ja, ich meine, wann entscheide ich jetzt, den sicheren Boden zu verlassen und mich ganz auf Gott zu verlassen? Ist immer diese Frage. Aber durch dieses Bild in diesem Kapitel ist mir bewusst geworden, dass Hingabe ist ein Prozess, in dem man sich begibt. Man wird geführt, wenn man die Verbindung mit Gott hat und wenn man in diesem Lebensstrom bleibt, dann ist es zuerst knöcheltief. Und ein bisschen mehr. Und ein bisschen mehr. Und ich glaube, schlussendlich merkt man es gar nicht, dass man plötzlich schwimmt und keinen Boden mehr unter den Füßen hat. Für mich ist es spannend, dass die Jünger im Grunde genommen genau das Gleiche durchgemacht haben. Die Jünger Jesu, sie waren 3,5 Jahre mit Jesus zusammen und nicht nur die Jünger, auch viele anderen, die mitgezogen sind. Dann kam die Prüfung, als Jesus verhaftet wurde. Und da sehen wir die Menschen, ja, die Jünger, die entweder das Schwert zogen und das Gefühl hatten, wir müssen kämpfen, wir müssen jetzt was tun. Und auf der anderen Seite die Jünger, die davongerannt sind, sie hatten alle noch den Boden unter den Füßen, oder nicht? Sie dachten, ich muss jetzt noch was tun. Wir müssen jetzt handeln. Und dann, was geschieht? Sind alle weg. Aber nach der Auferstehung sind sie wiederum mit Jesus zusammen. Sie werden wiederum von Jesus gelehrt. Ihnen wird aufgezeigt, was alles von ihm gesagt worden ist und wie sich das Wort für Wort erfüllt hatte. Sie wurden neue Menschen. Und sie waren bereit, auf das Wort Gottes zu hören. Und auch als Jesus aufgefahren war in den Himmel, suchten sie weiterhin die Nähe Gottes. Man kann ihr auch sagen, sie suchten die Nähe des Tempels, um wieder auf Ezekiel zurückzukommen. Und dann, auch im Gebet, waren sie einmütig beieinander und dann kommt es zur Ausgießung des Heiligen Geistes. Dann kam es zu Pfingsten, wie wir heute sagen. Und was ist dann geschehen? Ich glaube, das war dort der Moment, wo die Jünger den Boden im positiven Sinne jetzt unter den Füßen verloren haben. Nicht negativ. Da waren sie andere Menschen, die sich vollumfänglich von Gott haben führen lassen. Und was haben sie gemacht? Sie haben Leben gebracht. Auch wenn viele von ihnen nachher gestorben sind, den Märtyrertod erlitten hatten, haben sie das Leben gebracht, weil die Menschen haben gesehen, die haben solch eine Hoffnung, die haben sogar eine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Wir möchten auch ein solches Leben haben, weil es das ewige Leben ist, welches es uns gibt. Ich glaube, bei uns geht es genau gleich, dass auch wir doch die Nähe Gottes suchen. Tag für Tag. dass wir im Gebet mit Gott verbunden sind, mit Jesus verbunden sind. Und dass wir lernen, uns von ihm auch führen zu lassen. Schritt für Schritt. Und dass wir so, Gott weiß ganz genau, wann du bereit bist, dass du dich völlig gehen lassen kannst. Dich völlig ihm hingeben kannst. Und versteht ihr, ich sehe auch jetzt, wir haben auch noch die Ausgießung des Heiligen Geistes in Form des Spätregens, welches vor uns liegt. Ich denke, dass dieser Strom, das, was wir jetzt da gesehen haben, auch in dieser Geschichte, in diesem Kapitel aus Hesekiel 47, der Strom wird noch einmal richtig mächtig. Wenn der letzte große Ruf hinausgeht, wenn wir hinausgehen und der Welt verkündigen, geht aus aus ihr, mein Volk, aus Babylon, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt. Macht euch bereit, Jesus zu begegnen. Er kommt. Der letzte große Aufruf, da wird der Heilige Geist noch einmal über diese ganze Erde ausgestreut werden, wie zu Pfingsten, noch viel mehr, bevor Jesus kommen wird. Und ich möchte da dabei sein. Ich möchte noch mit einem Zitat schließen. Es heißt da, wenn du Gott die Kontrolle übergibst und dich von seinem Lebensstrom tragen lässt, spült er dich an die Orte, an denen du Menschen für Christus gewinnen kannst. Er führt dich zu Menschen, denen du selber persönlich Leben geben kannst. Und das ist die frohe Botschaft, das ist der Auftrag, welcher Gott uns auch gegeben hat. Und ich wünsche euch da auch Gottes reichen Segen, dass ihr das auch erleben könnt und dass ihr wirklich lernen könnt, dass ihr euch von diesem Strom auch tragen lässt, führen lässt. Wagt es. Es ist ein gewaltiges Erlebnis und wir wissen nicht, wohin es uns führt. Aber es bringt Leben. Möge Gott euch segnen darin. Amen.